Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um ihn kümmern. Ich bin Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. Heute bin ich im Tumorzentrum vom Zürcher Unispital zu Gast. Mein Gesprächspartner ist dort leitender Arzt und stellvertretender Direktor der Klinik für medizinische Onkologie. Der Professor Andreas Wicki ist neben seiner Tätigkeit in der Klinik ein engagierter Forscher und er leitet auch das Clinical Program vom Comprehensive Cancer Center in Zürich. Herr Wicki, was versteckt sich hinter diesem neudeutschen Namen?
Das ist ein grosser Begriff, oder? Aber schlussendlich wollen wir mit dem Begriff einfach sagen, das ist eine Organisation, die sich um alle Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten mit Krebs kümmert. Das geht von der klinischen Versorgung, auch über eine psychologische Versorgung, dort aber eben auch Forschung mit einschliessen im Tumorzentrum. Das ist, wie gesagt, die umfassende Betreuung in diesem Bereich.
Man sagt immer häufiger heutzutage, Krebstherapie ist eine Präzisionsmedizin. Was muss ich darunter verstehen?
Ja, Krebs ist halt eben nicht eine Erkrankung, sondern es sind ganz viele Erkrankungen. Und man hat dann irgendwann angefangen, die einzuteilen nach dem Ursprungsort, wo sie herkommen. In der Zwischenzeit sehen wir...
Also man sagt Leberkrebs, Brustkrebs,
Leber, Lunge, etc. Brust etc. Mhm. Genau, Prostata. Aber in der Zwischenzeit sehen wir, dass die verschiedenen Tumore auf genetischer Ebene, also wenn man die Gene anschaut, das Erbgut der Tumorzellen auch sehr unterschiedlich ist. Das heisst, es gibt viel, viel mehr Tumorarten, als es Organe im Körper gibt. Und das führt dazu, dass Tumore sehr einzigartig sind. Also ich werde in meinem Leben wahrscheinlich nie zwei Patientinnen und Patienten sehen, die exakt der gleiche haben. Die Biologie wird immer ein bisschen anders sein, ganz abgesehen davon, dass der Mensch immer anders ist.
Also das, obwohl man sagt, das liegt jetzt ein Lebertumor vor, ist der genetisch anders als der vom anderen Patienten? Das habe ich richtig verstanden.
Absolut, das ist so. Oder? Man muss sich vorstellen, es sind Hunderte und Tausende von Veränderungen in dem Erbgut. Und die Frage ist ja, wie viele können es von denen geben? Wenn wir ganz grob schätzen, dann gibt es mindestens Millionen verschiedene Kombinationen, die möglich sind, von einzelnen Veränderungen. Und wenn man das ausrechnet, dann bekommt man mehr Veränderungen, als es Patienten gibt auf der Welt, die Krebs haben. Also das heisst, das Resultat ist, dass es wirklich jeder einzelne einzigartig ist, nicht jetzt nur im psychologischen oder gesellschaftlichen Sinn, sondern auch im biologischen Sinn.
Jetzt muss man dazu eine spezifische Behandlung finden. Das klingt relativ kompliziert, oder?
Das ist ja relativ kompliziert. Wir haben vor 10, 15 Jahren haben wir gedacht, wir müssen mehr können messen. Dann haben wir angefangen, mehr zu messen. Dass man das ganze Erbgut messen, dass man aber nicht nur das messen, sondern auch die Eiweiße und wie Zellen miteinander reden, was sie machen, in einem grossen Detaillierungsgrad. Zehntausende, Hunderttausende von Datenpunkten. Und diesen Flaschenhals haben wir jetzt geschafft. Das können wir alles messen, das können wir in zwei Wochen messen. Das Problem, oder das nächste Problem ist, verstehen wir das noch? Mhm. Was bedeuten die Daten? Wie müssen wir sie interpretieren? Was ist die richtige Schlussfolgerung? Und das ist jetzt ein Thema, das uns sehr beschäftigt.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Daten liegen denn nach so einer Analyse vor?
Eine einzelne Analyse pro Patient kann mal ein halbes Terabyte an Daten generieren.
Fast unvorstellbar, oder? Und jetzt denke ich mir, kommt wahrscheinlich die künstliche Intelligenz zum Zug. Eine Entwicklung, die euch auch medizinisch hilft, klarer herauszufinden, wie die Sachen zusammenhängen. Das heisst aber auch, man braucht völlig neue Kenntnis und neue Art von, ja, in dem Sinn Vernetzung unter den Berufen. Wie schafft ihr das?
Das ist ja so. Und ich kann gerne ein Beispiel dazu machen, oder? Wenn wir haben das Experiment gemacht, 43.000 Datenpunkte generieren und sie geben das einer Gruppe von Ärzten, wenn wir ein Tumorboard das anschauen. Mhm. Über drei Jahre, knapp 100 Patienten. Und dann fragen sie, wie viel von diesen Datenpunkten hat man gebraucht, zum Therapieentscheidungen zu treffen. Dann sind das um die 55 Datenpunkte gewesen, von 43.000. Oder das heisst, oder?
Die richtigen zu finden ist
ja. Genau, wie finden wir die richtigen? Und im Moment finden wir die einfach, ja, den kenne ich, also schauen an, den kenne ich nicht, also schaue ich ihn nicht an. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, wir brauchen neue Tools. Und wenn wir das nicht schaffen, neue Tools zu haben, wie man das analysiert, dann werden wir die Daten gar nicht nutzen können. Mhm. Also brauchen wir solche Sachen wie AI, wie maschinenbasiertes Lernen, damit wir dort auch weiterkommen mit diesen ganzen Sachen. Und das heisst automatisch, ich als Arzt kann das nicht übersehen, oder? Ich weiss nicht, wie die Algorithmen funktionieren. Und das macht unsere Teams, die vorher auch schon interdisziplinär oder interprofessionell gewesen sind, zum Beispiel Ärzte und Pflege oder Radiologieassistenten, werden einfach noch interprofessioneller, indem wir jetzt plötzlich auch Datenwissenschaftler haben, Mathematiker, die modellieren, die Teil von diesen Teams werden.
Die sind nachher in der Lage, die richtigen Triggerpunkte herauszufinden, um nachher eine maßgeschneiderte, also auf den Patient oder die Patientin zugeschnittene Therapie herauszufinden. Das habe ich richtig verstanden.
Das ist das Ziel. Ich glaube, im Moment muss man auch selbstkritisch ein bisschen sagen, für einige schaffen wir es, aber für viele schaffen wir das noch nicht. Das heisst, es wird sicher auch noch ein bisschen Entwicklung brauchen, bis man dort ist, dass man das auch wirklich kann. Aber wir sind auf dem Weg und wir wollen da hinkommen, dass man das besser versteht und damit dann wirklich individualisiertere Therapien kann anbieten.
Es schaffen die verschiedensten Disziplinen zusammen. Und ihr habt es jetzt angetönt, es braucht immer mehr auch IT-Spezialisten. Mit wie vielen Leuten arbeitet ihr denn jetzt in einem klassischen Tumorboard zusammen?
Ja, mit Tumorboard sind das 20 bis 30 Personen normalerweise, die dort involviert sind in so Interpretationen. Es gibt aber auch die ganzen Programme, die wir am Laufen haben, wo man so Daten generiert. Das sind noch einmal Teams, wo zum Teil mehr als 100 Mitarbeiter involviert sind. Das hat schon eine gewisse Grösse, die ganze Geschichte.
Wenn man nachher herausfindet, welche Punkte das jetzt helfen, den Krebs im besten Fall zu heilen, im schlechteren Fall als chronische Krankheit können zu identifizieren, wenn man das hat, dann besteht genügend jetzt auch medizinische Instrumente, um die Therapie zusammenzustellen?
Nicht unbedingt. Also, oder wenn wir schauen, wir haben im Moment in der Krebsmedizin in der Schweiz etwa 180 verschiedene Therapien, die zugelassen sind. Aber wenn wir uns anschauen, wie viele Möglichkeiten und Einsatzorte es gibt, wenn man auf der anderen Seite Daten anschaut, dann sehen wir einen grossen Unterschied. Also gibt es noch ganz viele Sachen, wo man sicher zusätzliche Tools wirklich auch brauchen wird. Aber ich glaube, das ist kein Widerspruch. Weil das Wissen, das wir hier generieren, hilft uns eben auch, dann zu identifizieren, wo ist am dringendsten nötig. Also wo brauchen wir denn neue Medikamente? Oder wo brauchen wir vielleicht auch mal eine neue Operationsmethode oder eine neue Methode von der Bestrahlung? Insofern sind das zwei Sachen, die doch Hand in Hand gehen.
Das ist wie eine Grundlagenforschung jetzt für die Entwicklung auch von neuen Massnahmenplänen, oder?
Absolut, das ist das Ziel. Oder? Wir haben immer gesagt, mit diesen Programmen, oder, wenn wir Präzisionsonkologie machen, uns Omics-Daten, wie man so schön sagt, anschauen, also grosse Datenmengen mit vielen Technologien, dann ist immer, oder, haben wir zwei Ziele. Das eine ist, wir wollen direkt den Nutzen zurückbringen zu unseren Patientinnen und Patienten, aber auf der anderen Seite tut man mit diesen Daten forschen. Und ich glaube, man kann das nicht trennen. Oder? Also auch die Idee, dass ein Datenpunkt nur Forschung ist oder nur Routine, das ist einfach nicht wahr. Die Sachen werden immer beides sein. In einem Kontext braucht man sie für A, im anderen Kontext braucht man sie für B.
Die Eruierung von diesen Daten ist ausschlaggebend, oder? Je mehr Daten, je grösser ist die Chance, dass man auch Methoden findet, wenn die Analyse richtig ist. Arbeitet ihr national oder international?
Beides. Und damit man das machen kann, oder, wir haben einerseits die Infrastruktur an den einzelnen Orten haben, also im Spital, dann haben wir auch eine nationale Plattform, das ist SPAN, Swiss Personalized Health Network, wo wir die Daten können schweizweit zusammenfassen. Und dann haben wir aber über die Wege dann auch Kollaborationen international mit europäischen Datenbanken, auch US-amerikanischen Datenbanken. Da muss man wirklich auch relativ gross gehen, oder? Weil Daten, um sie können interpretieren, braucht man eben ganz viele andere Daten, dass man die anschauen und vergleichen kann. Da finde ich zu meinem Patienten, ähnlichen Patienten, irgendwo auf der Welt, wo die gleichen Veränderungen hat und schon einmal eine Therapie gehabt hat und wo man dann vielleicht wissen, wie ist das rausgekommen. Das sind nützliche Informationen.
Die Schweiz ist ja berühmt für ihre Kantönli-Gäste. Bei Corona hat man gemerkt, dass man zum Teil Daten muss mit Fax austauschen muss. Funktioniert denn jetzt die Zusammenarbeit auch in eurem Sinn?
Also, ich glaube, einerseits haben wir doch einiges dazugelernt und gewisse Sachen funktionieren deutlich besser. Ich glaube, sind wir jetzt dort, wo wir wollen sein? Ist die Antwort sicher nein. Also, wir müssen oder sollten in der Schweiz sicher weiter in Dateninfrastruktur investieren. Es ist wichtig, dass die Daten sicher sind. Es ist aber auch wichtig, dass man sie nutzen kann. Und für das ist es sicher so, dass wir weitere Programme werden brauchen, um uns an den Punkt zu bringen, wo man dann kann sagen, ja, jetzt ist gut, jetzt funktioniert alles, was wir brauchen.
Das sind ja nicht nur Mediziner, das sind auch Philosophen, haben auch ein entsprechendes Studium noch dazu gemacht. Gibt es da jetzt aus philosophischer oder Werthaltungssicht auch Punkte, wo man muss sagen, oh, da müssen wir aufpassen?
Sagen wir es mal so, Studium ist auch richtig Biologie und Zellbiologie gewesen. Das ist natürlich nicht primär jetzt ein philosophisches Studium. Aber ich glaube, die Frage ist nicht sehr gerechtfertigt, oder? Wenn wir die Art Daten generieren, dann tun wir gleichzeitig auch viele Möglichkeiten für Missbrauch schaffen. Das ist mit jedem neuen Instrument so, oder? Jedes Instrument, das ich schaffe, kann für gute oder schlechte Zwecke angewendet werden. Und das ist hier sicher auch so. Was man aber ein bisschen sicher auch aufpassen muss, ist, dass Datenschutz und das Verhindern von Missbrauch ist ein wichtiges Ziel. Und da müssen wir uns einsetzen, dass wir das erreichen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Erkrankungen, die wir in vielen Situationen nach wie vor nicht heilen können. Und der berechtigte Anspruch auf unsere Patientinnen und Patienten, machen etwas oder bringen das vorwärts, machen das besser. Mhm. Und das wird gesellschaftlich, da bin ich überzeugt, auch weiterhin so sein, dass wir das immer wieder zusammen verhandeln müssen. Was man einfach ein bisschen aufpassen muss, ist, dass dann nicht die gesunde Mehrheit, nenne ich es jetzt einmal, der nicht ganz so gesunde Minderheit genau vorschreibt, wie das funktioniert. Ich glaube, da braucht es eben hier einen bidirektionalen Dialog zwischen diesen Teilen, damit man sich dann quasi auf einen guten Kompromiss oder eine gute Balance sozusagen zwischen diesen Faktoren einigt.
Das heißt, auch ihr müsst in dem Sinn ja, Entwicklungsarbeit leisten, dass man richtig versteht, warum dass es die Daten braucht und wie so, dass sie so wichtig sind, letztendlich auch für therapeutische Zwecke, oder?
Absolut, und ich glaube, da haben ja sowohl die Mediziner wie auch die Forscher auch eine Aufgabe. Ich glaube, oder, Universitäten sind auch finanziert durch öffentliche Gelder und da sollte man auch etwas zurückgeben für das. Und ein Teil davon ist, dass man sicher einen Auftrag hat, eben den Dialog in der Gesellschaft zu suchen und die Informationen auch zurückzutragen. Und ich glaube, das ist auch machbar. Das ist nicht so kompliziert, dass man es nicht diskutieren kann. Man muss es auf eine geeignete Form bringen und man muss natürlich Gesprächspartner haben, die interessiert sind, das zu lernen, das aufzunehmen und dann auf ein Niveau zu kommen, wo eine gute Diskussion möglich ist.
Und nicht nur einfach verbieten, oder?
Das wäre keine gute Lösung, wenn man das natürlich regulatorisch so machen würde. Es ist klar, oder? Verbieten kann auf einer Seite Sicherheit erzeugen, weil dann nicht viel kann schief gehen, aber leider verliert man dann häufig aus dem Blick, was eben alles schief geht, wenn man nicht vorwärts kommt. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Also wir sehen es klar auf der Seite auch ermöglichen. Oder? Es muss möglich sein, dass man den Schritt geht, dass man sie zusammengeht, dass man sie bespricht, aber dass man sie geht.
Personalisierte Medizin, ich möchte gerne noch einmal auf das zurückkommen, heisst die Analyse, die wir jetzt von euch erfahren haben, wie komplex das die ist, wie lange dauert es denn, bis all die unterschiedlichen Faktoren so analysiert sind, bis man einem Patienten, der vielleicht im Spital ist, kann sagen, das ist jetzt deine persönlich richtige Therapie?
Wir haben das Programm, wo wir die Daten analysieren, Profiler heisst, das haben wir 2016 die ersten Diskussionen dazu gehabt. Und ich kann mich gut erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben, haben wir gedacht, ui, oder, wenn wir so etwas machen wollen, es geht ein halbes Jahr, bis wir die Daten produzieren, es braucht Unmengen an Tumorgewebe, um das zu machen. In der Zwischenzeit ist es wirklich so, dass man das rein technisch, also jetzt nicht mit der Interpretation, nicht indem man zuerst Gewebe gewinnt, aber die reine Analyse, das geht nur etwa 2 Wochen. Also die Zeiten haben wir wirklich massiv abgebracht. Das ist wirklich auch gewissen technologischen Fortschritt. Das heisst aber auch, dass man die Techniken wirklich im klinischen Alltag verbrauchen kann, weil eben die Resultate schnell kommen innerhalb von einer Zeit, die medizinisch nützlich ist.
Profiler tönt ja, das braucht man ja in der Polizei, kriminalistisch in dem Sinn. Braucht es da spezifische Ausbildung, damit man das perfekt oder mindestens so gut wie möglich machen kann?
Da sind wir noch weiter vorweg, oder? Irgendwann gibt es das vielleicht einmal. Im Moment ist das mehr quasi der interprofessionelle Dialog. Wir müssen lernen, uns gegenseitig zu verstehen. Also ich muss mich anstrengen, damit ich bei einem Datenwissenschaftler genau weiss, was sind ihre Konzepte, wie funktioniert das, was muss ich können leisten, damit sie arbeiten können. Und sie müssen das Gleiche von mir lernen. Und das ist etwas, was wir in diesem Rahmen auch machen, mit dem Projekt am Spital, an der Universität, an der ETH. Das sind Sachen, die laufen. Und da haben wir auch gelernt über die Jahre hinweg, dass das schon auch ein Prozess ist, oder, wo man 2-3 Jahre schnell mal miteinander unterwegs ist, bevor das dann so wirklich funktioniert, weil jeder Begriff hat, okay, so passen die Puzzleteile zusammen und so muss ich das dann angehen.
Da merkt man immer wieder, Forschung braucht Durchhaltevermögen, braucht die Fähigkeit, aus Enttäuschungen zu lernen und trotzdem dran zu bleiben und in dem Sinne auch einen Erfolg können einzufahren. Kann man sagen, es gibt gewisse Krebsarten, die dank dieser Methode besser therapierbar werden und solche, die vielleicht schwierig sind und man immer noch im Dunkeln tappt?
Also ich glaube, oder wenn man jetzt Präzisionsonkologie oder Präzisionsmedizin als Ganzes einmal anschaut, dann können wir sagen, es gibt gewisse Tumoren, wo man in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht hat und andere, wo sehr wenig passiert ist. Beispiel, ein klassisches Beispiel ist Melanom, der schwarze Hautkrebs. Das ist vor 15 Jahren, wenn der Krebs gestreut hat, auf eine unbehandelbare Erkrankung gesehen, wo es nicht gut rausgekommen ist.
Also wo eigentlich zum Tod geführt hat.
Und zwar innerhalb häufig von weniger als einem Jahr. Und heute ist das effektiv so, dass man einen beträchtlichen Anteil, wahrscheinlich etwa ein Drittel sogar, können tumorfrei bekommen nach 10 Jahren. Und dann ist es immer so die Frage, nimmt man jetzt Wort heilig ins Maul oder nicht? Und das gibt es viele Diskussionen, darf man das sagen, ja oder nein? Aber zumindest statistisch gesehen, oder wenn Sie 100 Patienten haben, werden 30 davon dauerhaft tumorfrei sein. Das Problem ist immer nur, dass es natürlich für den individuellen Patienten wird man es nicht wissen und man wird es erst herausfinden, wenn viel Zeit vergangen ist nachher. Aber das ist ein Tumor, der sehr, sehr viel sich geändert hat. Ein anderer Tumor, Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Beispiel, es gibt noch andere, hat sich in dieser Zeit sehr, sehr wenig da. Also die Unterschiede sind sehr gross zwischen den verschiedenen Tumoren.
Kann man jetzt schon sagen, warum die Unterschiede sind?
Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage und ich habe schon darüber nachgedacht. Das Interessante ist, das Melanom, der Schwarzhautkrebs, wo wir gerade das Beispiel hatten, da ist auch jahrelang, hat man ganz viele Studien gemacht, es hat nicht funktioniert. Und dann plötzlich hat man wie Achillesfersen gefunden, oder eigentlich 2 Achillesfersen, jetzt muss man ganz genau sein. Und dann hat es plötzlich funktioniert. Das ist wie so ein Schaltermoment, oder? Wo dann plötzlich, jetzt haben wir plötzlich
etwas. Jetzt gibt es Licht, ja.
Genau. Oder Licht ins Dunkle, oder? Und das Licht ins Dunkle ist aber häufig, ist so wie ein Flutlicht, oder? Also, das ist ein Platz, wo dann sehr hell wird und außen
ist immer noch fester.
Zappenduster. Und das ist genau das, was bei diesen Tumoren auch passiert. Das zu voraussagen, oder was braucht es, damit dort das Licht angeht, sozusagen, das ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, das können wir auch nicht. Also, da ist immer noch viel ist Trial and Error, was man hier macht. Oder? Man versucht es, man schaut, was funktioniert. Sie haben es gesagt, oder? Forschung ist so. Das gehört dazu, das gehört zur Definition. Aber was dahinter steckt und warum der eine Tumor genau so funktioniert und der andere völlig anders, ich glaube, das ist immer noch recht schlecht verstanden.
Besteht die Hoffnung langfristig jetzt, dass Krebs eine behandelbare Krankheit wird, wo die Chance, dass man in dem Sinn nur noch, in Anführungs- und Schlusszeichen, chronisch krank ist, gross ist?
Also ich glaube, was wir im Moment sehen, ist, dass das teilweise schon passiert. Oder wir bekommen Krebs, der zum Teil chronisch wird, wo wir auch zum Teil wissen, okay, die Chance, dass er auch nicht mehr zurückkommt oder kontrollierbar bleibt, ist relativ gross.
Entschuldigung, wenn ich dazwischen schwätze. Ja, das sind in der Regel welche Krebsarten?
Ein Beispiel ist wie das Melanom. Wir haben auch bei der Lunge haben wir zum Teil 20%, wo mehr als 5 Jahre dann der Tumor verschwindet, wenn man eine entsprechende Therapie macht. Brustkrebs hängt sehr vom Stadium ab, oder? Da haben wir bei den HER2-Positiven, das ist eine so Untergruppe, hat man viele Fortschritte gemacht. Bei Triple-Negativen ist eine andere Gruppe, hat man wenig Fortschritte gemacht. Also das ist wieder sehr, sehr abhängig von den Untergruppen, wo dass man die Fortschritte macht.
Also, noch zurück zur Frage. Es läuft in eine Richtung, dass man kann sagen, Krebs wird immer besser behandelbar und ist nicht einfach ein Todesurteil.
Ich glaube fest daran, dass das möglich ist. Wir werden sehen, wie lange das braucht, bis wir da hinkommen. Ich glaube nicht, dass es schnell geht. Ich glaube auch nicht, dass das plötzlich für ganz viele Menschen wahr wird. Wahrscheinlich wird das Schritt, für einen Tumor nach dem anderen passieren. Aber ich glaube, oder die Frage, ist es generell möglich? Ich glaube, würde ich heute mit viel mehr Überzeugung ja sagen als noch vor 15 Jahren, wenn wir einfach gesehen haben, dass es sich effektiv bewegen tut. Dass es noch viele Hindernisse gibt und dass noch vieles gar nicht gut ist und dass man in vielen Situationen noch nichts Vernünftiges machen kann, das ist auch die Realität. Aber ich glaube, die zwei Realitäten schließen sich nicht aus.
Kann man sagen, es gibt vielleicht auch irgendwann mal eine Möglichkeit, dass man eine Impfung gegen Krebs haben? Ist das überhaupt realistisch? In Anbetracht der vielen Arten oder der Krebserkrankung?
Ich glaube durchaus, auch da gibt es schon einzelne Studien dazu. Was man halt lang gedacht hat, ist, dass eine Impfung quasi one size fits it all ist. Man macht für eine gewisse Tumorart, Brust oder was auch immer, eine Impfung und dann ist gut. Und ich glaube, das haben wir gelernt, das funktioniert nicht. Oder Tumore sind zu unterschiedlich. Wenn sie es aber schaffen, aus dem Tumorgewebe selber wirklich zum Beispiel eine Impfung zu generieren, oder? Das ist ja gerade aufgrund von diesen genetischen Veränderungen, sind die Eiweiße auf der Oberfläche anders aus und darum machen wir einen Impfstoff. Ich glaube, dann haben sie eine Chance, dass sie wirklich auch das Immunsystem stimulieren, wo dann der Tumor besser behandelt. Auch da haben wir schon Studien gesehen, Phase 2, das heisst, wir haben noch keine Zulassung für so Sachen, aber man sieht, dass Tumore, wenn man sie operiert hat, zum Beispiel länger wegbleiben, wenn man mit so einer Impfstrategie dahinter geht. Also auch da bin ich deutlich zuversichtlicher als noch vor ein paar Jahren, dass wir da Fortschritte werden sehen.
Habe ich richtig verstanden? Wird das teilweise schon angewendet oder ist das einfach jetzt im Stadium der Forschung?
Es ist im Stadium der Forschung, aber es laufen klinische Studien damit. Also es ist quasi nicht im Labor, wo man es jetzt einfach mal in einer Zelle ausprobiert, sondern man macht das bereits mit Studien, wo Menschen mit der entsprechenden Erkrankung eingeschlossen werden und dann auch schon solche Impfstoffe bekommen.
Man redet immer wieder so von revolutionären Therapieansätzen wie Zelltherapie. Was muss ich darunter genau verstehen?
Zelltherapie heisst, dass man lebende Zellen in der Regel heute immer noch vom Patienten selber nehmen und die so verändern, dass sie etwas am Tumor erkennen. Und dann geben wir die Zellen zurück. Das sind in der Regel Immunzellen und die Immunzellen gehen dann zu den Tumorzellen und tun die eliminieren nachher. Das ist das Grundprinzip. Zelluläre Therapien sind schlussendlich eine effiziente Art, zum Zellen, wo ein spezielles Oberflächenmerkmal hat, um die können zu eliminieren. Das funktioniert recht gut bei hämatologischen Erkrankungen, also so Bluterkrankungen, auch bei Lymphom, Tumoren von den weißen Blutzellen. Dort funktioniert das relativ gut. Das funktioniert auch gut, wenn man das eigentlich alles kann eliminieren und dann kann man etwas zurückgeben, wo dann der Patient von der Grobheit von dieser Therapie wieder befreit, wenn man so will. Für die soliden Tumore, also wenn man dann irgendetwas in der Lunge hat oder am Knochen oder sonst, ist es halt schwieriger. Unter anderem eben auch, oder, dass sie natürlich, wenn sie einen Tumor in einem Organ bekämpfen, das Organ nicht einfach so ersetzen können, im Gegensatz zum blutbildenden Knochenmark, wo sie wieder können ersetzen. Also da gibt es sicher noch ein paar Herausforderungen dort zu machen. Es bringt es weiter. Ich glaube, die eine Therapie, die das alles löst, wird es nicht geben. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, da werden viele verschiedene Ansätze sein. Und wie gesagt, es wird über viele verschiedene Schritte gehen.
Kunst ist ja die ärztliche Kunst im Sinn von der Fähigkeit, richtig zu kombinieren. Das kann jetzt nicht die künstliche Intelligenz übernehmen, sondern letztendlich wahrscheinlich auch der Erfahrungsschatz vom Mediziner oder der Medizinerin.
Ich glaube, es braucht effektiv beides. Man hat ganz viele Faktoren, die man irgendwie zusammenbringen muss. Und das eine ist zum Beispiel meine ärztliche Erfahrung, wenn ich eine Patientin sehe, mit dem Wissen, was die letzten 10, 15 Jahre bei Therapien so gelaufen ist, was sind das für Menschen, wie reagieren sie möglicherweise auf eine Therapie? Aber ich werde auch einen Teil von der künstlichen Intelligenz brauchen, wo mir die Flut an Daten und Informationen, wo ich auch keine Chance habe, die einfach allein zu bearbeiten. Wir haben es am Anfang schon davon gehabt, von diesen unglaublichen Datenmengen, die werde ich halt auch brauchen, oder? Und die wird in der Lage sein müssen, die relevanten Sachen herauszusuchen, wo ich mich dann darauf konzentrieren kann. Und da ist sicher auch noch Arbeit nötig, oder? Die jetzigen Modelle können das noch nicht gut genug. Das heisst, da wird man auch Werkzeuge müssen schaffen, die medizinspezifisch sind und die nicht nur Text generieren aus anderen grossen Datenmengen.
Also die Forschung, die braucht es auf der anderen Seite, nämlich bei der Datenanalyse, oder?
Absolut. Und da muss man eben auch anpassen. Und das haben wir auch so Diskussionen mit den Datenwissenschaftlern. Die Modelle, die man heute braucht, sind zum Teil in der Medizin nicht so gut nutzbar. Warum sind sie nicht nutzbar? Weil sie zum Beispiel, wenn es Informationen zu einer klinischen Studie gibt, die man gemacht hat, hochkontrolliert, sehr saubere Daten, das Modell häufig genau gleich behandeln wird, wie wenn irgendjemand anders den Zeitungsartikel zu irgendetwas erscheint, ohne dass man je eine Studie dazu gemacht hat. Also, dass die Modelle auch lernen, ein bisschen die Güte von den Daten einzuschätzen und zu entscheiden, was ist vielleicht relevanter als etwas anderes. Das ist etwas, wo man da auch noch einbauen muss. Das ist eben nicht nur quasi stochastische, zufällige Verteilung von Häufigkeiten, sondern es muss dann hinterlegt werden mit der Wahrscheinlichkeit, dass das eben gute Daten sind, qualitativ hochstehende.
Also mit anderen Worten, man muss die künstliche Intelligenz, die künstliche Dummheit austreiben, damit sie medizinisch auch die richtigen Analysen machen kann.
Absolut. Und auf dem Weg müssen wir noch weitergehen. Da sind wir noch nicht, wo wir sein
wollen. Schaut ihr wirklich optimistisch in die nächsten 10 Jahre, was die Behandlung von Krebs anbelangt?
Ja, sagen wir es so. Ich bin da jetzt so ein bisschen gespalten. Oder? Ich glaube, die Gesellschaft hat viele Herausforderungen. Eine von den Fragen ist, wie viele Ressourcen man eben in Krebstherapie in der Zukunft auch investieren kann. Und da sind wir noch nicht so sicher, oder, ob wir da wirklich auf dem Niveau bleiben können, wo wir im Moment sind, ob man das langfristig kann weiterführen kann. Ich glaube, jetzt rein vom technologischen Fortschritt, den wir haben oder so, glaube ich, spricht nichts dagegen, dass man nicht weitere Fortschritte macht in den nächsten Jahren. Ich glaube, das geht. Aber wir werden immer mehr Diskussionen haben und Rechtfertigungen, wieso gebt ihr zum Beispiel so viel Geld für das aus?
Genau, das habe ich jetzt fragen, oder? Kann sich eine Gesellschaft auch diese Art von Therapien noch leisten?
Und wir haben das mit unserem Programm auch angeschaut. Also mit dem Tumor Profiler Programm nochmal haben wir auch eine wirtschaftliche Analyse gemacht. Oder? Wir haben geschaut, was kostet Therapie, was kostet Diagnostik, geben wir dann mehr Geld aus, als wir das in der Routine machen. Und das Ganze hat viele Aspekte, aber unterm Strich muss man sagen, es ist interessanterweise eben nicht teurer geworden insgesamt. Das kann man fast nicht glauben, oder? Wenn man die Kosten von der Analyse hat. Aber das Resultat am Schluss ist halt, sie geben vielleicht 1-2 Therapien weniger, die sie sonst ausprobiert hätten und auch nicht funktioniert hätten. Also wenn sie da ein bisschen das shiften können, dann sie 1-2 Sachen weniger ausprobieren, die nicht funktionieren, dann holen sie das nachher dann wieder rein.
Also besser steuerbar ist,
besser, oder? Besser steuerbar, und man wird ja nie zu 100% können sagen, das funktioniert und das funktioniert nicht. Aber wenn man halt, statt dass man quasi 50% Wahrscheinlichkeit haben, dass es funktioniert, auf 70% gehen, dann spart uns das schon auch wieder einen Haufen Geld. Mhm. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Oder? Also es soll ja ein System sein, das auch nachhaltig ist und in der Lage ist, das dann für viele Menschen über eine längere Zeit wirklich auch zur Verfügung zu stellen.
Heisst das auch, dass dir als Mediziner eine Aufgabe bekommen, da gesellschaftlich aufklärend zu wirken, oder? Dass letztendlich die Menschen, die die Weichenstellung auch bei Krankenkassen politisch in der Rat müssen machen, verstehen, wie die Zusammenhänge sind.
Das, denke ich, ist definitiv auch eine von unseren Aufgaben. Da stehen wir auch gerne zur Verfügung für das. Ich glaube, es ist ja auch ein schwieriges Thema. Ich stelle mir das schon so vor, oder? Man hat viele Sachen, kann man oft mit ein bisschen gesundem Menschenverstand angehen. Das sind Thema, das zum Teil schon recht komplex ist, wenn man sich gut überlegen muss, aber wenn ich da etwas mache, was passiert denn dort? Oder? Und unser Parlament und die Politik haben wir ja auch den wunderbaren Begriff von der Regulationsfolgeabschätzung. Jetzt einmal abgesehen davon, dass das ein sehr langes Wort ist, glaube ich, ist das ja etwas, was gerade jetzt für die Medizin oder Präzisionsmedizin auch enorm wichtig ist. Also man muss wirklich verstehen, was heisst das, wenn wir diesen Schritt gehen. Und ich glaube, da sind wir vielleicht auch im Moment auch in der Medizin noch nicht an dem Punkt, wo man sein möchte. Oder? Wir führen eine neue Therapie ein. Was das für Konsequenzen hat nachher, wird nicht wirklich in jedem Detail abgeschätzt vorher. Und ich glaube, da sollten wir auch ein bisschen daran arbeiten, dass wir bessere Voraussagen machen können. Was heisst das nachher? Und das eben auch, bevor wir etwas einführen. Und nicht erst im Nachhinein. Oder? Wir führen es ein und dann finden wir raus, jetzt haben wir aber da ein neues Problem generiert. Mhm. Also, dass man da noch proaktiver wird. Und das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe von der Mediziner-Community. Nicht nur auf der politischen Seite. Aber wenn wir das machen, dann brauchen wir natürlich auf der politischen Seite auch sozusagen jemanden, wo sich dafür verantwortlich
genau,
fühlt
und rezeptiv ist. Genau, mit auseinanderzusetzen.
Absolut, ja.
Was forscht ihr jetzt im Moment, neben eurer täglichen Arbeit mit Patientinnen und Patienten?
Wir haben im Moment ein Projekt, ein grosses, wo wir Daten generieren über alle 5 Schweizer Unikliniken zusammen, auch zusammen mit kleineren Spitälern, die Interesse an der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung zusammengeschlossen sind. Und da versuchen wir, eben solche Daten zu generieren, wo wir dann modellieren können, also quasi Algorithmen entwickeln, wo uns voraussagen, wie ist das Ansprechen auf Therapie, aber was sind auch Nebenwirkungen zum Beispiel. Es können auch so banale Sachen sein, wie viel Betten braucht man im Spital in 2 Wochen. Wenn ich weiss, wie viel Therapie wir geben, für welche Erkrankung, dann können wir eigentlich auch schätzen, wie viel Betten das wir brauchen werden. Mhm. Das ist noch spannend, weil das ist etwas, was man bisher sehr wenig macht. Also im Moment ist immer noch sehr so die Stellung, man hat eine Vorhalteleistung und dann schaut man, was passiert und dann schiebt man das ein bisschen. Ich glaube, da haben wir schon eine Chance, dass wir dann einfach ein bisschen besser das können voraussagen und die ganzen Ressourcen, aber auch die Outcomes von unseren Patienten zu verbessern damit.
Was macht euer Arbeitstag am Morgen spannend?
Die Abwechslung. Also jeder Tag ist anders. Und wir haben einerseits eben durch eigentlich eine klinische Betrieb, wo ich darf Patienten sehen, was mich immer sehr auf eine Art auch mitnimmt. Oder? Das ist emotional sehr, sehr intensiv häufig. Und auf der anderen Seite geht man dann vielleicht neu raus und kümmert sich dann um so ein Forschungsprogramm und schaut, dass man das zum Laufen bringt. Und die grosse Diversität und die Brücke über die 2 Sachen, die sehr unterschiedlich sind, oder? Von einem emotionale Fach, wo immer sehr noch am Leben ist, oder? Weil es auch bedrohlich ist und eine Erkrankung, die sehr ernst ist. Und auf der anderen Seite die ganze wissenschaftliche Geschichte, die Mitarbeiter natürlich auch, oder? Wo wir uns auch intensiv kümmern. Das macht es wahnsinnig spannend, sehr abwechslungsreich und sehr unvorhersehbar.
Vielen ganz herzlichen Dank von meiner Seite für den Einblick in ein sehr bewundernswertes Engagement. Auf der einen Seite aber die Forschung weiterzubringen und auf der anderen auch ein offenes Ohr und ein Herz haben für Patientinnen und Patienten. Ich wünsche viel Kraft weiterhin, Herr Wicki, und danke für die Zeit.
Vielen Dank Ihnen, Herr Aschbacher.
Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf aschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst «Nachgefragt». Habt's gut, euer Kurt Aschbacher.